5, 4, 3, 2.
Grüne Brille. Der einzige Podcast, der was haut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grüne Brille, euer Lieblingspodcast, denn es ist der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Heute mit Ausgabe Nummer 19. Wir nehmen auf am Sonntagabend, 3. November. Und wir haben ein vollgepacktes Programm, denn wir sprechen über das letzte Bundesligaspiel. Wir sprechen ganz brandaktuell über die DFB-Pokal-Auslosung, die vor ungefähr seit ungefähr zwei Stunden durch ist. Und bei Werder ist ja noch so einiges andere los im Moment im Bereich Fans. Der Mannschaftsarzt ist gegangen. Also wir haben jede Menge zu besprechen. Noch kurz ein Nachtrag zu letzter Woche. Die Ausgabe von der letzten Woche musste leider aus Urheberrechtsgründen gelöscht werden. Diejenigen, die reinhören durften, habt ihr Glück gehabt. So, aber wen haben wir denn heute dabei? Ich werfe mal einen Gruß in die Runde. Hallo Sebastian.
Huhu.
Schön, dass du wieder da bist. Ja. Und wer da im Hintergrund so kichert, das ist Niki. Hallo.
Ja, hallo. Endlich wieder da.
Ja. Und zu guter Letzt natürlich, hallo Christian.
Pavlenka, pass auf, das ist Petersen. Nein, was machst du da? Moin, Kim.
Ja, hallo zusammen.
Traummann.
Schön dicht ans Mikro auch gleich gekommen.
Ja, Freunde, im Moment ist bei Werder so viel los, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht sprechen wir doch, sollen wir erst über das Bundesligaspiel sprechen?
Dann können wir gleich richtig
los. Was brennt euch denn am meisten auf der Seele? Das Bundesligaspiel, DFB-Pokal oder die ganzen Assis im Weser-Kurier-Kommentarbereich?
Mit denen bist du doch mittlerweile per Du. So oft, wie du da kommentierst.
Ja, aber nur so, sie Hurensohn.
Ist das wirklich so, dass man da sieht? Sieht man wirklich da im Kommentarbereich?
Manche siezen sich, ja.
Das finde ich
ja immer so geil. Dann weißt du ja, dass es richtig, wenn sich Leute im Internet siezen, dann wird es richtig persönlich, ne?
Ja, echt.
Und bist du da unter einem Pseudonym oder so?
Ja klar, sonst kann man ja nicht trollen.
Wie denn? Ja. Wie ist denn dein Pseudonym?
Jetzt sind wir wieder beim Thema Anonymität, ne? Ja. Nee, aber ich schäme mich nicht dafür. Ich heiße Run DMC und irgendwie drei Zahlen. Könnt ihr alle gerne mal reingucken beim Weser-Kurier.
Ja, ich glaube, ein paar Mal habe ich das auch schon gesehen.
Die haben so Daumen hoch und Daumen runter, so als Bewertung von den Kommentaren. Und bei mir sind immer dreimal mehr Daumen runter als Daumen hoch. Daran erkennt man.
Dreimal mehr.
Immer dreimal mehr.
Immer dreimal mehr als wie du.
Ja, also mir brennt auf jeden Fall das Bundesligaspiel am meisten auf der Seele, ist klar.
Ja, dann, ich denke mal, das geht wahrscheinlich den meisten so. Dann fangen wir doch mal an. Wie ist denn das Spiel ausgegangen?
Ja, 2-2, ne?
Mit 10 Leuten zu Hause.
Tja. Und richtig räudig wieder. Du hast ja direkt geschrieben nach Abpfiff, ich hab sowas von den Kanal voll. Und ja, genau das habe ich auch gedacht, weil es ist ja unfassbar, dass man sowas wieder verspielt, vor allem nach Aussagen von Kohfeldt, dass man jetzt diese Saison ja so clever spielen will, also viel cleverer als letzte Saison, wo man genau dieselbe Scheiße auch immer abgezogen hatte. Ja, es ist einfach zum Ärgern.
Ja, wollen wir sonst vielleicht chronologisch durchgehen? Also es fing ja eigentlich ganz gut an, dass wir relativ früh durch ein Tor von Rashica in Führung gegangen sind. Mhm. Was auch ziemlich gut oder ganz geil herausgespielt war. Ne? Ich glaube, Shahin hatte da hinten den Ball gewonnen und ein langes Ding gespielt. Und dann ist Rashica auch ganz schön abgegangen.
Ja, da war Zwischenstation Osako. Der den Pass so gespielt, dass beim Verteidiger den im Rücken war. Er nimmt den richtig gut mit. Und eigentlich war das ja so eine Kopie wie bei dem Tor im Pokal. Da dachte ich, ich gucke erst eine Wiederholung. Aber der hat sich ja schon wirklich 5 Meter parallel zum Tor so hingestellt, dass er den auch in das gleiche Eck wieder reinschießt. Das war eigentlich von vornherein abzusehen.
Deswegen auch der gleiche Jubel wahrscheinlich.
Da gibt es doch da gibt es doch diesen Sportschau-Klassiker, oder? Wo der, wer macht, ist das nochmal, wo der Kommentator so abgeht und man. Fast ja. Eine Kopie des ersten Tores.
Ja, das gibt's doch gar nicht.
Und oh, war eine Wiederholung. Yeah. Vielleicht können wir das nochmal nachliefern nach dem Podcast für alle Zuhörer zum Anschauen. Das ist sehr lustig. Ja, aber du hast recht, es war wirklich fast eine Kopie des Tors im Pokalspiel und das war wirklich richtig geil gemacht von Rashica, weil also der Pass war schon gut von Osako, aber wie Rashica den Ball mitnimmt, echt so übergangslos den Ball mitnimmt und den musst du dann aus vollem Lauf auch erstmal so reinmachen. Also ich fand schon, ich habe mir schon gedacht, ist irgendwie geil, dass Werder jetzt mittlerweile auch wieder so einen Spieler hat, der auch mal so über individuelle Klasse ein Tor machen kann. Und das ist auf jeden Fall Rashica, also richtig schönes Tor, voll gut.
Man hat auch gemerkt, wie wichtig tatsächlich Osako diese Saison ist, ne? Also gerade was das angeht, Osako hat ja früher Sargent gespielt, da war schon deutlich mehr Zug zum Tor auf jeden Fall, da hat mehr funktioniert, grundsätzlich in der Offensive.
Der ist halt auch ein ganz anderer Spielertyp, so, ne? Also.
Ja, das stimmt.
Aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, also auch als das Spiel dann losging, direkt das Gefühl, irgendwie sind alle so ein bisschen verunsichert auf dem Platz. Das war irgendwie, hatten die Schiss, glaube ich, auch vor Freiburg. Das ist mir direkt aufgefallen.
Da so die Pässe über 5 Meter, Jojo Eggestein, Friedel sowieso. Also da war irgendwo überhaupt gar keine Ruhe im Spiel. Die haben sich wirklich so scheiß Pässe zugespielt, dass die gar keine Chance da hatten, ranzukommen. Klaassen, der hat ja die erste 5/4 Stunde nur gemeckert, wie scheiße die alle Pässe spielen. Ich weiß nicht, ob die so aufgeregt waren.
Hat gar nicht gespielt, ne?
Wer?
Johannes Eggestein hat gar nicht gespielt.
Maxi.
Ja.
Ja, genau.
Du hast Johannes gesagt. Ist egal.
Alle wissen, wen ich meinte.
Ich fand die Anfangsphase aber eigentlich ganz gut von Werder.
Ich fand die Anfangsphase eigentlich auch ganz gut. Und ich fand auch, dass wir mit Rashica und Bittencourt vorne, das gefällt mir irgendwie besser, weil es so zwei wirbelige Spieler sind, sag ich jetzt mal, als wenn da ein kantiger Bolzer drin ist, sowas wie Sargent oder Füllkrug.
Okay. Bolzer.
Kommst du schneller ins Umschaltspiel, so, ne?
Schön frisch und quirlig sind die.
Ja, wobei Sargent ja eigentlich mehr so dieser Hybrid ist aus stabil und quirlig. Also eine Extrem so ist Füllkrug, das andere Extrem ist Bittencourt. Ja, und in der Mitte ist halt Sargent.
Also ich habe auf jeden Fall irgendwie, fand ich es scheiße, dass Sargent nicht gespielt hat. Also einmal habe ich den bei Comunio. Und auf der anderen Seite finde ich es auch, weiß ich nicht, ihr habt ja auch oft gemeckert oder es war ja auch so, dass er schlechte Spiele gemacht hatte, aber er hat ja doch jetzt mal das Treffen angefangen und ich hätte ihn, glaube ich, einfach spielen lassen.
Ja. Wobei Bittencourt hat das gut gemacht vorne, der hatte auch ein paar Abschlüsse versucht. Ich finde, der hat sich gut entwickelt, also.
Ja, auch nicht schlecht. Also es ist irgendwie so, es ist fast egal, wie man von beiden aufstellt, finde ich. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass Sargent noch einen Tick weiter ist, so was den Torabschluss angeht.
Was ich dazu passend spannend finde, ist, dass Gregoritsch bei Augsburg total außen vor ist und gar nicht mehr spielt. Ne? Der hängt nur noch auf der Bank rum. Das wäre die Option A gewesen für Bittencourt. Ne? Ich weiß nicht, ob das die bessere Lösung gewesen wäre, ehrlich. Ist auch ein anderer Spielertyp wieder als Bittencourt, ne? dann hätte der wahrscheinlich anstelle von Osako eher gespielt. Aber Spekulatius in der Vorweihnachtszeit.
Eine Veränderung hatten wir ja in der Aufstellung. Und zwar, deswegen haben wir wahrscheinlich auch nicht am Ende die 3 Punkte geholt, weil wir einen guten Innenverteidiger, den Messias, überhaupt gar nicht spielen lassen haben. Christian Groß war das erste Mal seit langer Zeit nicht dabei.
Ja, der ist jetzt weg vom Fenster, ne?
Ja, aber Toprak, wie geht der da beim 2-2 hoch? Also, ganz ehrlich. Er spielt auch Pavlas den Ball scheiße zu, gibt ihm wahrscheinlich kein Kommando, nach dem Motto, Pedersen steht hinter dir, kloppt den weg.
Ja, also da habe ich tatsächlich auch schon ein paar kritische Stimmen gehört zum ersten Tor, dass man da auch so ein bisschen Toprak bisschen Schuld zugeschoben hat, was der auch da für einen Scheißpass spielt und da muss er doch auch Bescheid geben und so. Aber ich muss schon sagen, da war eigentlich noch genug Platz und Zeit, dass das Pavlenka relativ easy lösen kann, ne? Und beim zweiten Tor, gut, da kann man tatsächlich drüber diskutieren, ob er da hochgehen muss, aber aus dem Winkel ist auch die Frage, ob er dann eigentlich überhaupt hochgehen muss. Ne?
Es haben sich auf jeden Fall richtig viele auch im Internet darüber beschwert. Ich kriege ja auch hunderte PNs. und zwar, dass
hunderte.
Toprak ja die... ja genau, ich muss das erstmal sammeln. Dass Toprak diese Stammplatzgarantie ja von Kohfeldt bekommt. Also wenn er fit ist, dann spielt er und so. Und das würde dem nicht gut tun und so weiter. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der nicht so richtig bei der Sache ist und denkt, er spielt sowieso, weil er vom Erfolg... von der erfolgreichen Dortmund und so weiter kommt und Leverkusen.
Ja. Ja, die müssen dem ja irgendwie, als er den Vertrag unterschrieben hat, müssen sie ihm ja irgendwie gesagt haben, yo, du hast eine Stammplatzgarantie oder so, ne, um den zu verpflichten, weil ich meine, so sportlich hättest du ja eigentlich auch sagen können, wir haben 3 Innenverteidiger auf Augenhöhe und wir entscheiden halt nach Form, nach Training oder so, wer spielt. Also, weil ich könnte jetzt nicht sagen im Moment von den 4, die wir haben, und wenn du Friedel dazu nimmst, ja eigentlich sogar 5, wer da jetzt spielen sollte, weil irgendwie überzeugt mich keiner so richtig. Ich würde da vielleicht sogar noch sagen, dass Veljkovic im Frankfurt-Spiel und im Spiel danach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen das war, da fand ich ihn eigentlich noch mit am besten.
Ja.
Was ich von Toprak nicht sagen kann eigentlich.
Glaubst du, dass Toprak damals schon bei der Verpflichtung das zugesichert bekommen hat, also von wegen, du bekommst hier einen Stammplatz und du spielst oder so? Weil das war ja so ein bisschen aus der Not heraus damals, oder nicht, die Verpflichtung?
Ja, ist jetzt natürlich auch eine Spekulation, aber ich kann mir halt sonst nicht anders erklären, warum halt Kohfeldt so in die Öffentlichkeit geht und ihm eine Stammplatzgarantie ausspricht, was er ja eigentlich gar nicht müsste sonst. Also er müsste damit ja nicht rausgehen. Er könnte, keine Ahnung, könnte das ja auch intern sagen, aber wahrscheinlich geht er damit in die Öffentlichkeit, weil es sowieso klar ist.
Ja, also irgendwas, klar, er geht ja nur in die Öffentlichkeit, weil da irgendwas hintersteckt, ne? Also das macht man ja nicht aus ohne Grund. So, vielleicht will er ihm den Rücken stärken. Tja, weiß auch nicht genau. Grundsätzlich glaube ich schon, dass er auch einfach ein richtig, richtig starker Innenverteidiger ist. So, ne? Aber ja.
Ja, es wurde.
War er zumindest.
Ja, das auf jeden Fall. Es wurde auf jeden Fall ganz viel gesagt, es soll nach Leistung aufgestellt werden und nicht nach irgendwelchen Versprechen und so eine Scheiße. Und auch über Maxi Eggestein wird ja viel geschimpft, dass der seiner Leistung hinterherläuft und der mal eine Pause braucht und dafür dann hat man lieber wer anders spielt.
Sehe ich aber auch so. Haben wir ja auch die letzten Male schon gesagt, dass Maxi Eggestein eigentlich keine gute Form hat, aber es spielt ja überhaupt keine, in den Überlegungen anscheinend überhaupt keine Rolle. Also es wird ja nie irgendwie jetzt mal wirklich thematisiert, dass der vielleicht mal eine Pause bräuchte. Auch im Pokal hat er keine Pause bekommen.
Mhm.
Ja, ein bisschen, insofern ist er wohl unangefochten immer noch.
Ja, oder Mangel an Alternativen vielleicht. Ich meine, wer kann auf der 8 spielen? Jojo Eggestein ist irgendwie auch ein Achter für die Saison eingeplant, der aber auch genauso im Formtief ist, gefühlt. Ich glaube, dass Bittencourt auch auf der 8 spielen kann. der aber eher vorne gebraucht wurde, jetzt wo Osako nicht da war. Und dann fällt mir gerade keiner ein. Vielleicht könnte Sahin auch auf der 8 spielen und Nesbagi auf der 6 spielen. Da ist dann die Frage, ob da der Fitnesszustand schon so weit ist.
Ja. Also wo man auf jeden Fall was machen muss, ist Marco Friedl. Ich krieg wirklich schon wieder so, da habe ich wirklich schon wieder den Kanal voll. Also was er, sorry, ne, ich weiß, es ist nicht seine Position und ist noch ein junger Spieler und so, aber der Trainer muss den doch auch mal irgendwie vor sich selber schützen. Also, weil der spielt einfach Grütze als linker Verteidiger. Und das geht einfach nicht. So Woche um Woche ist das die Schwachstelle und die wird immer ausgenutzt.
Auf jeden Fall, ja.
Kann Michael Long denn nicht auch links spielen?
Ja, warum spielt Michael Long nicht mal linker Verteidiger? Verstehe es nicht.
Verstehe ich auch nicht. Ich glaube auch, dass Theo links spielen könnte. Irgendwie theoretisch. So, und zumindest mal für ein Spiel. Das würde, glaube ich, auch schon helfen. Ja. Wie lange ist Augustinsson noch verletzt? Weiß das jemand? Weiß man gar nicht, ne?
Nee, also wurde bestimmt irgendwo mal geschrieben, aber das ist, ich glaube nicht, dass der dieses Jahr noch kommt.
Ja, ich meine, dass er im Dezember wieder trainieren soll. Also ich glaube, er soll vor Weihnachten schon nochmal wieder fit sein, aber ich meine, das kann ja auch noch eine Weile hin sein. Oder bis Weihnachten ist noch eine Weile hin.
Ja. Ja, es sind sowieso fragwürdige Entscheidungen von Kohfleet, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu weit vorgreife, aber auch die Einwechslung fand ich auch dramatisch schlecht. Also da jetzt Langkamp einzuwechseln, irgendwie sich ja, hin reinzustellen.
Also am Ende ist es natürlich so, und Langkamp war ja eigentlich nur ganz am Ende noch so, wenn du kurz vor Schluss natürlich das Gegentor kriegst und du hast vorher 20 Minuten gemauert, dann hast du natürlich alles falsch gemacht, ne? Dann heißt es halt,
deutlich.
Wieso stellen wir uns hinten rein? Warum spielen wir nicht weiter nach vorne, obwohl wir das Spiel ja im Griff haben?
Tja. Vor allem gegen 10 Leute.
Korrekt.
Ja, gegen 10 Leute. Und Bargfrede hat er auch noch eingewechselt, oder?
Ja, für Sahin, also, aber das war ja ein positionsgleicher Wechsel. Das Langkamp kam für Stürmer, ne?
Ich gucke gerade mal nach. Ja, genau, Rashica war das, ja.
Ja. Tja. Da hat er Schiss gehabt. Also,
genau, Hauptsache, also, ja, ich weiß auch nicht, das hat bei Werder noch nie funktioniert, dass man sich dann in den letzten Minuten noch hinten reinstellt und also wirklich immer haben wir uns noch ein Tor gefangen. Man muss einfach so weiterspielen wie bisher und ich kann das überhaupt nicht begreifen. Aber Kohfeldt hat ja im Nachhinein auch gesagt, dass er das nicht begreifen kann, wieso das so gekommen ist. Allerdings trägt er die meiste Schuld an der ganzen Scheiße, finde ich.
Er hat ja die letzten zwei Spiele, glaube ich, hat er auch schon so gewechselt. Das ging mir auch schon auf den Geist und ich verstehe gar nicht, woher das kommt, weil sonst ist er ja eigentlich gar nicht so ein mutloser Trainer. Ich weiß nicht, was im Moment mit dem los ist, warum er so wechselt.
Oder meint ihr, dass Baumann da irgendwie immer noch reinredet, so jetzt wechseln wir Verteidiger ein?
Ich glaube nicht. Das hat sich vielleicht auch bei Kohfeldt, bei ihm hat sich das verändert. Ich kann mich an Spiele erinnern, die auf der Schneide waren und er hat immer noch offensiv gewechselt. Er wollte immer noch den Sieg holen. Wir hatten auch Pizarro auf der Bank. Überleg mal, du wechselst statt Langkamp Pizarro ein, dann wechselst du positionsgleich, hinten die Zuteilung bleibt gleich und du hast auf einmal das ganze Publikum noch zusätzlich wieder bei dir auf der Seite.
Ja, oder du hättest auch noch Golla bringen können und wenn du sowieso einer mehr bist, kannst du auch einfacher die Mannschaft überlaufen mit so schnellen Spielern. Ne? Normalerweise ist es ja auch die Devise, was auch eigentlich immer von Werder Seite aus gesagt wird, wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir wollen jedes Spiel offensiv spielen.
Ja, man hat das wirklich auch gemerkt, als Osako dann raus war, vorne wurde nicht mehr ein Ball festgemacht. Das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es war wieder so abzusehen irgendwie, ne? Ich konnte es kaum glauben, dass man wieder sich selber das Spiel so kaputt macht. Und ich muss ehrlich sagen, Kofeld hat da echt einen großen Anteil dran, dass es schief ging.
Ja, wieder ein Tor nach Standard auch, ne? 2-2, aber ich glaube, da auf wessen Kappe das größtenteils geht, ist auch klar irgendwie, ne? Das war einfach nicht der Tag von Pavlenka. Ich glaube, jeder Torwart hat so Spiele, wo er komplette Aussätze hat. Jeder Weltklasse-Torhüter auch. Auch solche Leute wie Manuel Neuer haben mal richtig rumgebockt oder auch keine Ahnung wer. Das passiert dann einmal in 150 Spielen oder was.
So, schon okay. Theorie. Pavlenka hat gerade ein heftiges Angebot vorliegen und er kann sich gar nicht auf Werder konzentrieren.
Finde ich nicht abwegig.
Baumann hat sowieso schon vor ein paar Wochen erzählt, dass sie wahrscheinlich ein paar wichtige Spiele abgeben müssen, um wieder Kohle reinzuholen. Pavlenka unter anderem einer der wertvollsten Spieler bei Werder. Ich weiß nicht, das hat er nie. Das war ja das Geile, dass wir endlich mal einen Torwart haben, um den du dich nicht kümmern musstest. Sonst bei jedem Flatterball, der früher bei irgendwelchen anderen Torhüter aufs Tor gekommen ist, war 50-50 Chance, dass er reingeht. Und jetzt bei Pavlenka, der macht nie Fehler.
Ja gut, ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Und er hat auch oft genug das Spiel festgehalten, wo wir auch schön 5 Dinger hätten kassieren können. Deswegen nehme ich dem das überhaupt nicht übel. Und Leute, die jetzt direkt fordern, wir haben doch Capino, der hat sich gut gemacht in den letzten Spielen, wo er dann gespielt hat, irgendwie gegen Everton und so. Setzt den nochmal ins Tor, finde ich irgendwie falsch.
Nee. Ich glaube, Fehler können passieren Fehler können halt passieren. Das wird halt nur mal dann ein Problem, wenn Fehler immer wieder passieren. Und das ist bei den Standards so, wo ich auch immer noch nicht verstehe, warum das kein größeres Thema ist. Auch nicht mal irgendwie bei Deichstube oder beim Weserkurier. warum gibt's keinen Artikel so? Hallo, 7. Gegentor nach Standards, 8. Tor oder so. Und Marco Friedl halt, der auch immer wieder dieselben Fehler macht. Und das, da ist dann Pavlenka, ja, okay, klar, war grober Bock, aber ist trotzdem noch ein sehr guter Torwart, einer der besten in der Bundesliga. Und da geht jetzt die Welt auch nicht von unter.
Ja, gut, Deichstube kuratiert ja auch nur, ne? Die haben ja wenig irgendwie eigene Beiträge und so, aber ist nicht das auch das Gute, dass es in Bremen so ist, dass eben nicht so krass auf den Spielern rumgehackt wird und immer so Harakiri ist?
Dafür sind wir dann ja da. Verein. Das übernehmen wir dann. Ja, nur ist es
Ich glaube, das wäre auch gar nicht so schlimm gewesen, hätte man vor der Saison diesen neuen Co-Trainer nicht damit angekündigt. Der ist dafür da, dass er sich um die Standards kümmert. Deswegen haben wir den ja auch alle auf dem Zettel. Hätte man gesagt, gut, das ist ein zusätzlicher, der hat nochmal einen neuen Ansatz. Ganz egal, um was er sich kümmert. Ich glaube, dann hätten wir auch gar nicht dieses Standardthema jetzt so heftig auf dem Tisch. Weil nach dem Spiel wurden alle interviewt bei Sky, haben wieder ein Gegentor nach Standard. Ja, und alle ziehen schon so eine Fresse und rollen mit den Augen. Die wollen das auch gar nicht mehr beantworten müssen.
Ich habe da eine Gegentheorie. Die ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich habe mir da noch mal ein bisschen Kopf drüber gemacht. Ich glaube, dass die meisten Tore, die wir bekommen haben nach Standards, gar nicht unbedingt auf die, keine Ahnung, wie man das nennt, taktische Ausrichtung der einzelnen Akteure bei Standards zurückzuführen ist, sondern wirklich auf individuelle, in Anführungsstrichen, Fehler, weil da Kopfballduelle verloren wurden, die nicht unbedingt auf Stellungsspieler, sondern eher auf, Sprungkraft oder so, keine Ahnung, was dann da so gültig ist oder sowas. Weil jetzt auch das 2-2, so, das war, glaube ich, aus taktischer Sicht eines Co-Trainers irgendwie nicht schlecht gemacht, sondern da ist Toprak einfach nicht hochgegangen. Und dann kriegt den Pavlenka nicht mehr rausgeboxt. das letzte Gegentor gegen, auch im letzten Heimspiel, war genauso eine Geschichte. Und auch bevor Toprak verletzt war, weiß ich noch, haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, dass der eigentlich das Kopfballduell gewinnen muss, aber nicht abspringt oder was auch immer. So ein Trainer aus meiner Sicht, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Profi, aber Trainer aus meiner Sicht, der für Standard zuständig ist, macht eher so, wer steht wo, wie ist die Aufteilung, und solche Sachen.
Ja, es ist einfach echt ein Problem in der Abwehr immer noch, und ich finde auch vorne werden nicht genug Buden gemacht, ne? Das ist halt auch die Scheiße. Wir haben halt auch immer 5 Chancen und die werden halt einfach nicht reingeknallt. Und beides zusammen ist halt dann immer unentschieden, ne? Volle Pulle.
Ja, also Christian, irgendwie sind wir so simultan geschaltet gedanklich heute, ne?
Ja, erzähl.
Nee, ich wollte das Thema abrunden, aber wenn du noch was sagen willst, dann hau raus.
Uns wird ja auch noch ein Gegentor abgepfiffen, wo sich der Spieler ja gegen Klaassen durchgesetzt hat, also weil er ihn nur in den Rücken geschubst hat. Hätten wir einen anderen Schiri gehabt, der hätte sich das gar nicht erst angeguckt.
Also, das ist so.
Das ja, war schon ein bisschen glücklich.
Der Torwart von Freiburg war ja auch nur der Ersatztorwart von denen. Und der hat auch ein paar geile Dinger rausgeholt, muss man sagen.
Deutlich, ja, das muss man auch sagen. Der hat einen richtig guten Tag erwischt, ey. Der hat da ganz schön gekatzt.
Also ich glaube, gegen anderen Torwart hätten wir vielleicht 1 oder 2 Tore noch mehr gemacht.
Ja gut, wie dem auch sei, also jetzt ist 10. Spieltag durch. Werder liegt auf dem 12. Tabellenplatz. 1 Punkt vor Union Berlin, 7 Punkte vor dem Europa-League-Platz. Was machen wir jetzt daraus? Also ich habe, so wie ich das wahrgenommen habe, hat Kohlfeld jetzt auch nach dem Spiel schon so ein bisschen seinen Ton verändert. Nämlich so ein bisschen mehr, vielleicht versucht er jetzt so ein bisschen mehr die Spieler in die Pflicht zu nehmen, indem er gesagt hat, wir machen, wie wir, er hat nicht wortwörtlich gesagt, wir müssen cleverer werden, aber wir lernen aus unseren Fehlern nicht, und das vielleicht will er jetzt ein bisschen mehr so die Daumenschrauben anziehen, weil so wie es jetzt aussieht, hinkt Werder natürlich schon deutlich, wirklich deutlich hinter den eigenen Zielen hinterher, ne? Oder wie seht ihr das? Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Und das war ja auch das, was wir öfter moniert haben, dass immer dieses Schöngerede und Kohfeldt nimmt alles auf seine Kappe und so. Es ging mir ja schon fürchterlich auf den Sack. Und dass damit jetzt endlich mal Schluss ist, wurde und wird Zeit. Also das ist richtig. Und ansonsten kann man sich das nämlich alles abschminken. Also ich habe ja, ich glaube in der letzten Folge, oder ich weiß nicht, ob ich das nur privat so gesagt habe, ist die Saison für mich sowieso schon gelaufen. Also es ist eine Scheiße. Das war natürlich alles unglücklich mit den Verletzungen und so. Aber trotzdem hat man schon wieder 2, 3 Spiele verloren, die man, oder man hat sie quasi verloren, weil unentschieden gespielt wurde. Dass mich das schon wieder richtig ankotzt. Ja.
Naja. Ja, ich finde zum Beispiel besonders bitter, wenn man, ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr von Hoffenheim diese Saison gesehen habt, aber so Werder ist irgendwie 6 Punkte hinter einer Mannschaft wie Hoffenheim, die spielerisch so eine dermaßen Grottensaison spielt bis jetzt. Also ich glaube halt schon, Werder könnte, wenn man sich anguckt, so wer so die Tabellennachbarn von Werder sind, so Düsseldorf, Hertha, Union Berlin, Werder ist sportlich eigentlich schon stärker als die, ne? Kriegt das nur irgendwie nicht auf den Platz? Fall.
Das Ding, also ich finde auch total das, was Niki sagte, dass immer dieses Rumgekusche, auch was jetzt gerade am Anfang mit den ganzen Verletzten so war, so wir haben ja, wir sind geschlossene Mannschaft und so, wir kriegen das ja auch hin und wir spielen ja nicht schlecht. Ich finde, es ist aber auf jeden Fall so, dass diese ganze Verletzung der Grund dafür war. Wir haben einfach da die ganzen Punkte verloren, weil wir mit nicht unseren Stammleuten gespielt haben und der Rest so im Kollektiv und vielleicht auch individuell nicht auf dem Niveau war. Und jetzt wird aber wieder rumgekuscht und wieder so ein bisschen rumgeredet, so ja, wir haben ja gute Ansätze und jetzt sind die auch wieder alle fit und so.
Aber die sind ja überhaupt nicht eingespielt. Ich würde mir auch
wünschen, dass man mal sagt, so ja, war scheiße, wir müssen jetzt mal unseren Arsch aufreißen, weil sonst, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte sind es denn auf dem Abstiegsplatz, um mal die Gegenseite 4 zu rechnen. Ja, siehst du.
Ja, es fehlt nach hinten dann noch die Konzentration.
Spiele, und die nächsten Spiele sind gegen Gladbach, gegen Schalke, Ja, und dann kann es ganz schnell so gehen, dass wir dann in der nächsten Länderspielpause dann über Abstiegskampf sprechen, ne? Und dann gucken aber alle blöd aus der Wäsche.
Ja, deutlich.
Wolfsburg ist auch kein Selbstläufer. Es sei denn, du bist Leipzig.
Ja, und auch die Spiele danach, dann spielst du gegen Paderborn so. Paderborn, habe ich jetzt gerade gehört, das ist nur Tennis Borussia Berlin war bisher schlechter nach 10 Spieltagen als Paderborn jetzt. Aber danach halt auch schon wieder gegen Bayern.
Gut, Bayern ist ja natürlich das leichteste Spiel dann eigentlich von denen.
Ja, ja gut, mit Hansi Flick dann als Trainer.
Oder Jupp.
Das ist auch.
Oder Jupp.
Das ist auch ein Affentanzer wieder bei den Bayern, ne? Unglaublich.
Ja.
Kann ich euch das kurz fragen? Meint ihr, die Spieler meutern dagegen Kovac oder woran liegt das da?
Um
das
Ganze? Es sieht schon so ein bisschen so aus, ne? Also mit Thomas Müller oder ja, auch
die Aussagen nach dem Spiel und so, ne?
Ja, die Aussage auch von Neuer nach dem Spiel fand ich schon auch krass, so wo er gesagt hat, das überrascht ihn nicht und es muss sich was ändern. Also es wirkt schon ein bisschen so, als hätte er nicht so die Autorität in der Mannschaft, finde ich.
Ja. Ja gut, okay, das nur mal kleine Exkursion zu den Bayern, weil ich es witzig finde, was da abgeht.
Ciao. Was ich viel für uns interessanter ist, ist ja Dortmund. Und zwar haben die ja schon seit längerer Zeit ein Auge auf Kofeld. Und wenn da jetzt nicht langsam mal der Erfolg sich einstellt, gehe ich mal davon aus, das lassen die sich auch lange nicht gefallen. Und dann wird es wieder so ein Trainerkarussell geben in der Bundesliga.
Meinst du?
Die haben Bock auf Kofeld.
Was glaubt ihr, wenn mal angenommen, die würden Favre jetzt kicken und würden Kofeld aus dem Vertrag rauskaufen, wäre das gut oder schlecht für Werder? Weil so richtig geil läuft es bei Bremen ja auch gerade nicht, ne?
Ja, viele sagen ja schon, dass Kofeld sich verpissen soll, ne? Ich glaube, es wäre jetzt aber noch schlecht. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft noch gut mit ihm zusammenarbeitet und so weiter. Das wäre erstmal tatsächlich schlecht, auch wenn ich nicht so richtig der Fan bin von Kofeld.
Ist Viktor Skripnik eigentlich jetzt wieder frei?
Weiß ich gar nicht, ob der noch trainiert.
Ja, der war in der Ukraine, glaube ich, oder so zuletzt. Ja, nee, ich weiß es auch nicht. Ich glaube aber darüber hinaus auch nicht, dass Favre jetzt irgendwie innerhalb der nächsten 4 Wochen gefeuert wird, weil die sich ja schon ein bisschen gefangen haben. Da ist er schon wieder heile Welt. Er ist mit Götze schon wieder Friend und so.
Ja, das ist auch wichtig, dass da den Spielern, die da Meinungsmacher sind, dass denen das gut gefällt, wer der Trainer ist. Und bei Bayern ist das ja wirklich, wenn da die Alteingesessenen sagen, der Trainer gefällt uns nicht mehr, dann gehen die zu Uli Hoeneß ins Büro und sagen, jetzt hol mal Mourinho oder hol mal irgendeinen anderen.
Ja. Mhm.
Und bei Werder gibt es halt diese Lobby nicht. Die einzigen Spieler, die mal irgendwie Kontra geben würden, die haben sie ja ziehen lassen mit Max Kruse.
Ich glaube, wenn die Mourinho da haben, dann merken sie erst, wie schön die das hatten mit Kovac. Ich glaube, das ist ein richtiges Arschloch.
Ja, deutlich. Aber Christian, du hast es gerade angesprochen. Du weißt doch sicherlich, wer der Mannschaftsrat aktuell ist von Werder. Ich glaube, Maxi Eggestein, Klaasen.
Moisander.
Ich glaube, das Moisander?
Die Kapitäne. Bargfrede bestimmt.
Pavlenka doch auch, oder nicht?
Nee, Bargfrede nicht mehr. Der wurde irgendwie rausgenommen da. Warum auch immer.
Ja, ich glaube, also.
Machen die denn Mannschaftsabend? Sebastian, kennst du dich da aus in Bremen? Gehen die denn zu The Grill und setzen sich da hin?
Also ich komme oft bei The Grill vorbei, weil mein Fitnessstudio da ist. Da ist ja eigentlich immer nur Ailton, wenn er nicht gerade irgendwelche Fernseher kaputt schlägt, weil er kein Internet hat.
Hinterm Grill oder wo ist er?
Ja, weiß ich nicht. Sie hat mit Straße jetzt auch neuer Puff aufgemacht. Also,
ich war mal in Bremen, da an der in diesem neuen Viertel, da hinter dem Water, wie heißt dieses Hochhaus?
Waterfront?
Waterfront, genau. Da hinten in so einem Restaurant, als Werder irgendein Auswärtsspiel hatte und die dann halt Tag vorher schon da im Hotel übernachten mussten. Da saßen die ganzen Werder-Frauen da und haben sich da eingebeamt. Alle mit den HBWB-Kennzeichen vorgefahren.
Ist ja gut. Nice.
Wie heißt der Puff?
Zu den wichtigen Fragen.
Ja, nee, bevor ich das vergesse.
Zur kleinen Litschi oder so, keine Ahnung. Also. Aber das war ja so ein Riesending, auch weil die Besitzerin ja die Frau von dem Hells Angels Chef ist. Und das war bei unseren Freunden im Kommentarbereich vom Weser Kurier natürlich ein Dorn im Auge. Dass da im Industriegebiet jetzt so ein kriminelles Gefilde da aufgemacht wird. Ja, aber die Leute wollen ficken, ist ja so, ne?
Das kann man so sagen, ja.
Ja. So, nächstes Spiel ist Gladbach auswärts um 13.30 Uhr. Das ist natürlich auch eine scheiß Uhrzeit. Auf dem Sonntagmorgen. Fast an der belgischen Grenze.
Das wird nichts.
Meinst du, die gehen, die Werder-Spieler vorm Spiel ist doch eigentlich immer so, wenn man ein Auswärtsspiel hat, geht man noch irgendwo auf irgendeinem Sportplatz oder die, wenn die in Bremen sind, gehen die ins Blockland und laufen dann noch eine Runde vorm Spiel, um sich warm zu laufen. Meinst du, die gehen da in Gladbach, da in diesen Hambacher Forst und ketten sich da noch an Baum?
Ja.
Und protestieren dagegen Abrodung und
aber der steht noch, der Forster.
Ja, das, der Rechtsstreit ist da gerade vor Gericht und da zelten ja Leute und haben sich da in so Baumhäusern verschanzt und
immer noch? Ist doch schon irgendwie ein halbes Jahr her, oder?
Ist das noch en vogue? Dann haben die abzuhängen? Oder ist jetzt wieder Kotti?
Jetzt langsam wird's auch zu kalt.
Ja. Das stimmt.
Da haben die Leute keinen Bock mehr. Das ist ja halt doch nicht mehr so wichtig.
Ja, glaubt ihr auch übrigens, anderer Rechtsstreit war die Geschichte mit unserem Mannschaftsarzt, dass er nach der ganzen verletzten Misere jetzt nochmal schnell abhaut, bevor es auf den Deckel gibt?
Offiziell aus persönlichen Gründen, weil er wieder nach Berlin zurück wollte zu seiner Familie.
Ja. Aber haben wir ja gerade schon gelernt. Der Hambacher Forst ist jetzt zu kalt, Cottbusser Tor ist wieder angesagt und er will nach Berlin, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass er sich so ein bisschen verpisst hat. Ja. Vielleicht, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man da halt in so ein Umfeld dann reinkommt, wo alle immer sagen, ja, der davor hat das aber immer so gemacht und so. Und einem alle auf den Sack gehen damit, weil er das jetzt anders macht. Und vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße, dass ihm ständig gesagt wird, dass er die Mullbinde links rumdrehen soll und nicht rechts.
Ich glaube, das ist umgekehrt. Der ist ja gerade erst neu dazugekommen und die anderen, die alle schon länger da sind im Verein, die haben gesagt, wir machen das so wie immer. Und er ist,
ja, das meine ich ja.
Achso, und er ist einer, der die neuen Ideen reinbringen wollte, da er keinen Bock drauf hatte.
Ja, so genau habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Ja, oder er findet Arbeit generell scheiße und ihm ging das auf den Sack, dass alle gesagt haben, ja, du musst jetzt aber mal arbeiten, man ist schon wieder einer verletzt. Und, oh Mann, ich hab keinen Bock, du Wichser, jetzt lass mich in Ruhe, Mann.
So wie jeder Normaldenkende eigentlich, ne? Yeah. Alle keinen Bock.
Ja, aber so macht das Toprak ja auch. Hat auch dann irgendwie ab 88. Minute keinen Bock mehr zu verteidigen.
Ja.
Denkst du, ach hier, der Ball ist im Aus, hinter mir ist eh keiner mehr.
Ja, Marco Friedl macht das ja schon die ganze Hinrunde, ne? Naja, gut, aber nothing suits him like a suit, ne? Dafür gibt es schöne neue Werbung hier überall. Das kann er nämlich gut im Anzug lächeln. Sein Bübchengesicht.
Ja, habe ich was nicht mitbekommen? Nein.
Kein Bashing. Ach nee, der macht doch hier in Bremen, hängt überall Werbung von ihm. Mit okay. Eggestein und Pizarro für irgendein Modelabel.
Für die Anzons oder was?
Das geht dann wieder. Anderes. Das geht dann wieder. Ja, aber Christian, du hattest angesprochen, nächstes Spiel Borussia Mönchengladbach, der aktuelle Tabellenführer, mega gut drauf.
Und künftiger deutscher Meister.
Künftiger deutscher Meister.
Ich würde sagen, die machen da so eine Jetzt-erst-recht-Geschichte von.
Meinst du?
Ja, was meinst du, was so ein Formspiel, so ein Waldspaziergang, was das bewirkt? Nochmal so in sich gehen, mit der Natur im Reinen sein.
Ach, im Hambi jetzt. Ja, ja.
Das hat ja übrigens, Fun Fact, der damalige Trainer von Darmstadt 98, Dirk Schuster, immer gemacht mit seiner Mannschaft. Vor jedem Heimspiel und auch vor jedem Auswärtsspiel sind die zusammen spazieren gegangen. Sollte Werder vielleicht auch mal versuchen.
Ja.
Weißt du, so ein bisschen, um den Kopf frei zu kriegen und einfach mal so
Händchen halten durch den Stadtpark.
Ja, ich meine, warum nicht? Also, mal Handy weg.
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, Handy weg. Händchen halten finde ich auch gut, dass man auch mal ein Gefühl für sein Gegenüber bekommt. So, dass die beiden Innenverteidiger sich auch mal ein bisschen näher kommen und auch körperlich die Nähe spüren, dass sie wissen, sie können füreinander da sein.
Die könnten ja so in der Formation könnten sie dann ja spazieren gehen. Also, dass sich so die Viererkette so in der Reihe an der Hand hält und davor dann das Mittelfeld. Dann auch so vier und vorne dann die beiden Stürmer auch. Also, dass man schon so in der Formation vielleicht spazieren geht.
Ja, das klingt doch gut. Und Pavlenka alleine hinterher.
Mhm. Genau, der hinkt dann so spazieren, hinterher.
Hände hinter zum Lahm.
Und Rashica ganz vorne wie Usain Bolt.
Genau.
Der läuft einfach weg, weil er so schnell ist.
Müssen wir noch was zum Pokalspiel sagen?
Ja, ich glaube, das war ganz grundsolide, ne? Und das ist auch gegen Heidenheim hat man das auch erwartet.
Ja, erste Halbzeit schnell Fakten geschaffen und eine zweite Halbzeit war nur noch auslaufen.
Ja. Bittencourt mit seinem ersten Pflichtspieltor für Werder, den wollte er auch deutlich machen, hat man richtig gesehen. Ja. Ansonsten gibt es aber auch, glaube ich, nicht so viel dazu berichten, ne? Natürlich lustig, dass die ganze Verteidigung von Heidenheim eine Werder-Vergangenheit hat, aber
gut. Ich möchte eigentlich noch erzählen, wie diese Fahne mit den Immobilienhaien da hing im Stadion und die Polizei dann kam und die da dann mit Gewalt quasi von den Fans die weggenommen hat. Und dann sind halt ein paar hundert Fans aus Protest einfach aus dem Stadion rausgegangen. Und dann gab es halt auch keinen organisierten Support mehr. Zaunfahnen wurden abgehangen und ja, ganz merkwürdige Stimmung. Werder macht das 4-1, führt 4-1 zur Halbzeit und die Fans gehen aus dem Stadion.
Ja, also ich bin froh, dass wir den Podcast heute erst machen, weil beiden Tage nach dem Spiel habe ich mich so krass aufgeregt darüber, was dann abging in so diversen Foren und die ganze Diskussion. Das war einfach nicht so schön und Werder muss, glaube ich, auch ohne da jetzt so inhaltlich nochmal so krass drauf einzugehen, Werder muss einfach ein bisschen aufpassen, dass so die Fanszene nicht auseinanderbricht, ne? Dass man nicht so dass man sich nicht so entzweien lässt vor dieser ganzen Geschichte.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass das auch echt noch ein Problem werden könnte, weil jetzt von Werder-Seite aus das fing ja eigentlich schon an mit dem Verkauf des Weserstadion-Namens und sowas und noch ein paar andere Dinge. Es wird immer mehr so, dass man sich irgendwie auch gegen die Fans aufbringt, vor allen Dingen gegen die Hardcore-Fans, also sprich die Ultras. Und das ist für die Fankultur halt richtig kacke. Und wenn das bei der Fankultur kacke ist, dann kommt das irgendwie auch über kurz oder lang oder was sehr schnell auf den Verein zurück und dann gibt es ein Riesenproblem. Ne? Also wenn sich das so ein bisschen spaltet, Vereinsführung gegen Fans, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Dann noch, dass es sportlich aktuell eher semi läuft und nächstes Jahr vielleicht ein großes Transferminus noch dazukommt, ey. Da muss man echt aufpassen, weil sonst ist die Scheiße am Dampfen.
Ja, also ich glaube, wir können da bestimmt, das Thema wird uns bestimmt nochmal beschäftigen in den nächsten Wochen. Ich will da auch aus Selbstschutz eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Alles, was ich gesagt habe, könnt ihr im Weser-Kurier-Kommentarbereich nochmal nachlesen. da habe ich genug Dampf abgelassen. Ich will nur alle Leute, vielleicht hört uns ja jemand zu, der denkt so, scheiß Ultras, scheiß Krawallhainis, die braucht keine Sau. Die Stimmung war ja auch so super, auch ohne die. Denk mal kurz, ja, genau. Denk mal eine Weile drüber nach, so wer auswärts mitfährt und wer die Hauptarbeit eigentlich macht, stimmungsmäßig. Und dann überleg noch mal, ob wirklich die Ultras so scheiße sind und keine Sau die braucht. Ja. Gut, aber
Schönes Schlusswort.
In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Und dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder, wenn wir wissen, ob Werder wieder unentschieden gespielt hat oder mal wieder gewonnen hat. Wir werden sehen. Also,
ja, wir bleiben ungeschlagen.